Hallo und herzlich willkommen zum MLO-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich spreche heute mit Keinheit, wobei das K in Klammern ist. Keinheit hat in einem Filmprojekt 10 junge Perspektiven auf den Osten dargestellt. Wie es dazu kam und was als nächstes ansteht, erfahrt ihr jetzt.
Hi, ich bin Vanessa, ich bin 26 Jahre alt, bin bei Keinheit Co-Projektleitung und habe gemeinsam mit Lisa 2022 Keinheit als Filmprojekt gegründet.
Genau, und ich bin Lisa, bin auch 26 und bin auch Co-Projektleitung von Keinheit.
Okay, also es gibt keine Hauptprojektleitung.
Genau, wir sind eine Co-Gründerinnen.
Eine weibliche Doppelspitze.
Und was hat es denn mit diesem Wortspiel eigentlich auf sich, mit dem K in Klammern von Keinheit? Was soll das aussagen?
Das hat schon auch was mit der Gründung von dem Projekt an sich zu tun. Wir sind beide ostdeutsch sozialisiert, sind in Ostdeutschland aufgewachsen und hatten dann unterschiedliche Biografien, die uns dann dazu gebracht haben, nochmal mehr über das Thema Ostdeutschland und Einheit Deutschlands nachzudenken. Und ich kann jetzt mal mit mir beginnen, mit wie es bei mir war. Also ich bin nach dem Studium dann ins Ausland gegangen fürs Studium, wohne jetzt auch in Bonn. Und ich habe mich immer wieder mit unterschiedlichen Ost-West-Themen auch beschäftigen müssen, auch weil ich zum Teil ostdeutsch gemacht wurde, auch weil es ja einen bestimmten Diskurs über Ostdeutschland gibt, der nicht immer positiv geprägt ist, und habe mich dann eben selber nochmal mit meiner ostdeutschen Identität und was es eigentlich bedeutet beschäftigt. Und somit kam auch der Gedanke an, was ist die deutsche Einheit eigentlich und ist die schon so, wie man sich das wünscht, ist das schon erfüllt oder eben nicht? Deswegen das Wortspiel Einheit, Keinheit und das K eben auch in Klammern, weil das offen ist zur Interpretation.
Genau, ich kann vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Unser Ansatz ist ja vor allem auch, eine Generation anzusprechen, die eben nur eine Einheit in Anführungszeichen kennt und im Osten vielleicht sozialisiert wurde, aufgewachsen ist, aber auch eventuell ostdeutsche Eltern hat, die eben auch die DDR kennen. Und für uns war es dann ja so ein bisschen damit auch, diesen Begriff zu nutzen, wichtig, dass wir zum Nachdenken anregen und so ein bisschen anecken auch damit und Menschen darüber stolpern und vielleicht sich die gleiche Frage stellen. Und wir hatten uns auch mal mit einem Soziologen dazu ganz kurz ausgetauscht, dem Dr. Daniel Kubiak, der ja auch viel dazu geforscht hat, der eben auch sagt, dass so eine Einheitsfiktion existiert, dass eben so dieser Wunsch nach einer sozialen und kulturellen Einheit immer noch da ist, obwohl wir halt eventuell schon da sein könnten, aber bisher nur eine politische Einheit sind. Und ich glaube, da hatten wir uns auch nochmal bestätigt gefühlt in der Wahl von diesem Wording oder von diesem Titel für unser Projekt.
Und worum geht es dann auch bei Keinheit denn jetzt?
Wir haben gestartet als Filmprojekt und uns ging es darum, mit jungen Menschen der Gen Z in Kontakt zu treten. Wir sind beide auch Gen-Zilerinnen, Gen-Zilerinnen. Und mit diesen jungen Menschen über verschiedene Themen, die uns auch bewegen, in den Austausch zu treten, in den Dialog. Das umfasst zum einen das Thema Kindheit und Sozialisation, die DDR und Wende Erinnerungskultur und wie das in Familien auch reflektiert wird, das Thema Ost-West-Konflikte, Chancengleichheiten, Chancenungleichheiten, rechte Strukturen im Osten und auch Zukunftsperspektiven Ostdeutschland. Warum bleibt man hier, warum geht man auch?
Ja, und für uns war initial wichtig, erstmal ein Medium zu finden, wo wir Menschen sprechen lassen können über ihre eigenen Perspektiven und Erfahrungen und so einen kleinen Raum schaffen können, der dazu einlädt, weil wir festgestellt haben, dass inzwischen ältere Generationen, also Nachwendekinder, aber auch natürlich Generationen, die in der DDR vollständig sozialisiert wurden, dass diese schon Räume hatten, teilweise, nicht vollständig, aber schon eher eine Bühne bekommen haben dafür, um ihre Perspektiven zu teilen. Und dieser Film legt auch bewusst nochmal den Fokus darauf, Menschen sprechen zu lassen, keinen Erzähler mit einzubinden, sondern erzählen zu lassen. Die ProtagonistInnen tragen sich selbst in diesem Film und zeigen diverse Perspektiven auf den Osten, die teilweise medial noch vernachlässigt wurden. Und wir wollten da in diese Nische, in diese Lücke rein.
Und jetzt will ich euch mal zu Wort kommen lassen, jetzt mit der Frage, die wir eigentlich immer stellen am Anfang, nämlich, was ihr persönlich mit dem Osten denn verbindet?
Für mich hat das schon auch was mit diesem Ostdeutsch-Werdungsprozess zu tun, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ich bin in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, auch eher im ländlichen Raum, und in meinem Aufwachsen hat das Thema Ostdeutschland und deutsche Einheit eigentlich keine Rolle gespielt. Das kam erst später, weil ich dann eben weggegangen bin aus Ostdeutschland und dann vor allem auch erstmal ins Ausland. Also ich habe in Dänemark und England studiert. Und wenn ich dort auf andere Deutsche getroffen bin, dann waren das nie auch ostdeutsch sozialisierte Menschen. Und das hat mich schon zum Nachdenken angeregt über strukturelle Unterschiede, die auch bis heute zwischen Ost- und Westdeutschland herrschen. Auch wer kann es sich eben leisten, im Ausland zu studieren? Wer hat Wissen über verschiedene Stipendien? Genau, und dann habe ich mich selber mit der Frage einfach nochmal mehr beschäftigt. Und jetzt wohne ich auch in Bonn. Und auch da merke ich in meinem Freundeskreis immer wieder, dass es für mich eine richtig große Rolle spielt, wo komme ich her und was ist der Osten für mich, während es für meine westdeutsch sozialisierten FreundInnen eben keine Rolle spielt, weil da keine Familiengeschichte dahinter steckt. Also für mich bedeutet der Osten auch dieses Familiengeschichte, die noch weitergetragen wird, oder eben auch eine Identifikationsfrage.
Kannst du das an Beispielen mal erklären?
Also meine Familie ist in der DDR groß geworden und hat eben auch diesen Wendeprozess miterlebt. Das heißt, da gab es einfach einen großen Umbruch. Auch wenn ich jetzt so auf meine Kindheit zurückblicke, dass meine Eltern immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten arbeitslos waren. Und wenn ich, genau, dieses Thema Kindheit und Aufwachsen und diesen Umbruch mit westdeutschen Freundinnen bespreche, dann war das eben einfach kein Thema, weil die Wendezeit nicht mit so einem großen Umbruch verbunden war, was die Konstante in der Arbeitswelt angeht oder auch, ja, einfach im kulturellen Sinne vielleicht kein so großer Umschwung war wie für ostdeutsch sozialisierte Menschen.
Und Vanessa, bei dir, was verbindest du denn mit dem Osten?
Was ich mit dem Osten verbinde, ich kann mich einerseits Lisa natürlich anschließen, andererseits habe ich auch immer oder stelle ich zunehmend fest, dass der Osten für mich so zu Hause bedeutet. Ich habe auch eine kleine Anekdote mitgebracht und jetzt kommt meine Anekdote. Ich saß letztens mit KollegInnen zusammen, alle in den alten Bundesländern sozialisiert, bis auf mich. Und eine Kollegin bekommt einen Anruf und der war aber auf laut und wir konnten mithören und die Person am anderen Ende kam aus Sachsen und ich bin ja selbst auch in Sachsen aufgewachsen und ich habe sofort gehört, so dieser Dialekt hat so ein Gefühl von Wohligkeit, von Zuhause in mir ausgelöst, wo ich mir dachte, ach schön, ich fühle mich hier gerade so geborgen auf einmal, ich höre diesen Menschen sprechen, weil alle um mich herum ja nicht so reden im Arbeitsalltag. Und nach dem Telefonat sagt ein Kollege dann, ja, man hat ja gar nicht gehört, dass er aus Sachsen kommt. Und ich habe sofort interveniert und gemeint, doch, natürlich, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich fand es richtig schön, dass er gesprochen hat. Und das merke ich zunehmend, dass es so Zuhause bedeutet. Ich bin im Gegensatz zu Lisa auch nicht aus dem Osten direkt weggezogen. Ich bin mal nach Berlin gezogen und habe dort so ein bisschen meine Ostdeutschwerdung durchgemacht, aber bin hier geblieben und merke eben auch zunehmend, dass ich hier Räume gestalten kann, Möglichkeiten habe, wo mir andere Menschen aus den alten Bundesländern erzählen, ach, das kenne ich gar nicht so und da kann man sich hier und da einbringen, interessant. Und,
also du meinst hier in Chemnitz, ne?
Hier im Osten auch. Ach so. Also klar, jetzt für mich auch nochmal speziell Chemnitz. Ich wohne aktuell in Chemnitz, habe hier studiert. Aber auch in Erfurt habe ich gelebt und studiert. Auch da war eine sehr aktive Studierendenschaft und sehr viele Räume, die man eben nutzen konnte, um kulturelle Events zu gestalten. Genau, und so dieses Mitgestalten zählt da für mich drin. Und auch diese Vielfältigkeit, die der Osten widerspiegelt, die aber nicht jedem so bewusst ist, weil sehr oft pauschalisiert wird. Und viele Lebensrealitäten dann ausgeblendet werden. Und für mich ist zu Hause Vielfalt und Gestaltung.
Genau, darauf wollte ich auch in der nächsten Frage hinaus, nämlich wie ihr denn das mediale Bild vom Osten oder Ostdeutschland wahrnehmt.
Für uns war initial ja auch wichtig, ein anderes mediales Bild vom Osten in Anführungszeichen, von Menschen, die im Osten leben, zu prägen, weil wir mitbekommen haben, dass sehr oft medial eine Abwertung von ostdeutschen Lebensrealitäten stattfindet, aber eher auch eine Pauschalisierung von ostdeutschen Lebensrealitäten und wir einen ganz anderen Osten in Anführungszeichen kennen. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, einen vielfältigen Osten, einen Osten, der zum Gestalten einlädt, ein Osten, der sich engagiert, vor allem eben auch eine junge Generation, die sich engagiert. Und ich denke, das kann man so grob zusammenfassen. Deswegen haben wir auch dieses Projekt initiiert, weil wir gemerkt haben, medial fehlt da was, da sind Lücken da.
Ich finde auch, dass sehr oft über den Osten gesprochen wird, sehr wenig mit dem Osten. Und gleichzeitig dann, wenn über den Osten gesprochen wird, nur bestimmte Stimmen zur Geltung kommen. Das heißt, wir sehen auch die Lücke da, dass junge Menschen noch relativ wenig zur Sprache kommen und gleichzeitig wollen wir mit dem Filmprojekt eben auch nochmal Menschen einladen oder haben das auch getan, die einen migrantischen Background haben oder auch Kinder von VertragsarbeiterInnen sind, weil eben dieses Bild auch noch wenig im Diskurs ist.
Okay, ich frage mich dann in dem Zusammenhang, was geht es explizit nicht mit Leuten, die jetzt älter sind in der DDR aufgewachsen sind, die sind eher nicht im Fokus bei euch.
Mit dem Filmprojekt Keinheit sprechen wir nicht direkt eine ältere Generation an. Wir laden nur die Generation Z, die also zwischen 97 und 2012 geboren ist, ein zum Reden über den Osten, über ihre Perspektiven aus ihrer subjektiven Wahrnehmung und haben dann aber im Verlauf des Projektes gemerkt, wir müssen mehr Räume schaffen, um Austausch zu fördern, einerseits untereinander, also innerhalb dieser ostdeutsch sozialisierten Generation, die eben im Osten wohnt, lebt, und aber auch intergenerational mit einer Generation, die auch die DDR mitbekommen hat, in ihr sozialisiert wurde oder nur teilweise die Sozialisation in der DDR durchgemacht hat, beziehungsweise auch diese Nachwendeerfahrung haben. Und all diese Generationen, wir haben gemerkt, da ist noch viel da, was aufgearbeitet werden muss. Da ist aber auch viel Potenzial da, um voneinander zu lernen, zuzuhören und miteinander vielleicht auch den Osten lebenswerter zu gestalten.
Okay, dann kommen wir mal direkt zu den Filmen. Wie habt ihr denn erstmal die Gäste ausgewählt, die dann dort teilgenommen haben?
Wir haben einen Aufruf auf Social Media gemacht, das war der Startpunkt. Und haben dann aber schon nochmal konkret versucht, unterschiedliche Lebensrealitäten auch abzuzeichnen. Das heißt, Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, die studiert haben, die in Chemnitz wohnen oder in Eberswalde, also auch in unterschiedlichen Teilen in Ostdeutschland groß geworden sind, die zwischen 18 und 25 sind, sodass wir auch unterschiedliche Alter irgendwie zeigen und präsentieren können. Gleichzeitig spielt auch das Thema Geschlecht eine Rolle und auf was haben wir noch geachtet? Ach ja, das Thema, sind die Personen, haben die einen weißen Background oder sind die auch, also genau, sind Kinder von VertragsarbeiterInnen und haben eben so nochmal eine andere Erfahrung gemacht.
Genau, und dann haben wir, nachdem wir diesen Aufruf gestartet haben, sind wir auch nochmal bewusst in Ausbildungsklassen gegangen, sprich ich bin in Chemnitz mal in Ausbildungsklassen gegangen, habe das Projekt vorgestellt. Die Menschen konnten sich dann anschließend in einer Google-Form anmelden bei uns. Das war uns wichtig, um halt mal einen Überblick zu bekommen, was so der persönliche Background ist. Danach haben wir kleine Interviews geführt, um die Person kennenzulernen und haben auch da gemerkt, okay, mega spannende Geschichten sind dort dabei. Geschichten von Eltern, die als Vertragsarbeiterin gekommen sind, Geschichten von Eltern, die Punker waren in der DDR, Geschichten von Eltern, die geflohen sind aufgrund ihrer Religion. Und anhand dessen haben wir dann die Leute ausgewählt, dass wir da verschiedene Lebensrealitäten berücksichtigen konnten und ja.
Aber auch Leute, die irgendwie die Nachwendezeit ganz unterschiedlich wahrnehmen. Also wir haben nicht nur den Fokus auf deren Eltern gehabt, sondern auch so die Kultur schaffen. Was machen die so in ihrer Freizeit, was auch irgendwie politisch mit dem Thema Ostdeutschland zu tun hat. Aber uns war es auch wichtig, nicht nur die abzubilden, die schon zu dem Thema arbeiten, sondern eben auch genau, noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema Ostdeutschland und ostdeutsche Identifizierung haben, weil uns das eben auch wichtig ist in der Repräsentation.
Wie viele haben sich denn beworben bei euch?
Ich würde sagen, es haben sich zwischen 30 und 35 beworben letztlich. Man muss ja auch dazu sagen, du musst ja auch von der Kamera sprechen wollen, das möchte ja auch nicht jeder. Und wir haben uns dann für 10 Personen entschieden, die wir interviewt haben, zu den 5 Themen, die wir vorhin schon benannt hatten. Und die werden in allen 5 Serienteilen auftauchen, weil wir zu jedem Fokusthema einen Serienteil schneiden wollen.
Und war es leicht, die Personen auszuwählen?
Nee, wir mussten viele harte Entscheidungen treffen, weil wir gemerkt haben, okay, die Person hat was mega Spannendes, was wir gerne abbilden wollen würden, aber eine andere Person ist in dem Aspekt super interessant. Es gab aber auch Überschneidungen, wo wir dann wirklich nur an so ganz kleinen Unterschieden auswählen mussten, für wen wir uns dann entscheiden. Also ich fand es nicht einfach, vor allem, weil sich ja so viele Menschen, also was heißt viel, es haben sich Menschen gemeldet und du möchtest denen ja auch dann die Chance geben, so ihre Geschichten zu erzählen und ihren, naja, auch so ein bisschen ihren Mut honorieren, dass sie sich gemeldet haben. Genau, also ich fand es nicht einfach. Mhm.
Aber das hat uns auch nochmal gezeigt, wie wichtig das Thema ist und wie viele Leute eigentlich darüber sprechen wollen und was da für ein Redebedarf da ist, weshalb wir uns jetzt auch nochmal weiterentwickeln als Gesellschaftsprojekt.
Genau, das stellen wir mit unserem Podcast ja auch fest. Ich habe dann nochmal die grundsätzliche Frage, warum ihr das Format Film überhaupt gewählt habt. Ihr hättet ja auch andere Formate wählen können, wie beispielsweise ein Podcast oder Theateraufführung, was auch immer.
Ich hatte, glaube ich, vorhin schon mal kurz angeteasert, warum wir uns für Film entschieden haben. Film war für uns ein wichtiges Medium, Menschen sprechen zu lassen, aber dazu auch eben Gesichter zu zeigen. Wir sind auch mit den Menschen durch die Stadt gelaufen, werden auch ein paar Kindheitserinnerungen sehr wahrscheinlich zeigen in den Serienteilen, die ja alle eine Geschichte erzählen. Also auch die Bilder zu den Menschen erzählen ja dann nochmal eine Geschichte. Und ich denke, das war auch so der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir möchten auch die Menschen abbilden und sichtbar machen.
Gleichzeitig haben wir uns da vor eine Herausforderung auch selber gestellt, weil wir komplette Laien im Thema Film sind. Aber es war auch für uns ein super spannender Lernprozess, da reinzutauchen und auch mehr über das Medium Film zu erfahren und wie man, genau, auch gute Bilder zeigen kann oder Geschichten abbildet.
Wie habt ihr das dann mit der Umsetzung gemacht? Habt ihr euch da Hilfe geholt? Wie habt ihr die Technik organisiert? Wer hat euch da unterstützt?
Ich bin ja in Chemnitz based und habe hier schon studiert und auch ein breites Netzwerk im Kulturbereich und dadurch, dass Chemnitz auch Kulturhauptstadt 2025 ist, gibt es Möglichkeiten, kleine Mikrofinanzierungen zu erhalten. Also haben wir uns spontan im Sommer 2022 auf einen Open Call auf die Mikroprojekte beworben und haben dann eine Zusage im August, September bekommen für das Projekt und dann versucht, Freiwillige zu akquirieren. Sehr nahe lag da auf jeden Fall, dass wir Menschen eingeladen haben, die wir selber schon kannten. Also FreundInnen von mir, sie haben gleich zu Beginn gesagt, mega spannend, ich möchte da mitmachen. Ein guter Freund von mir meinte dann auf einen Aufruf von mir auf Instagram, wir suchen einen Videografen. Hey Vanessa, ich hab Bock da drauf, ich mach das mit dir. Ist mir egal, ob ich jetzt was dafür bekomme oder nicht. Ich möchte mich da weiterentwickeln. Und der hat dann auch wiederum über Kontakte Equipment mitgebracht und hat sich auch selber, ist auch selber mit diesem Projekt sehr stark gewachsen. Und ich finde, das zeichnet auch so Keinheit aus, dass wir in diesem Projekt ständig wachsen und neue Dinge lernen können. Und genau, durch EhrenämtlerInnen, Freiwillige und eine kleine Finanzierung der Kulturhauptstadt Chemnitz haben wir dieses Projekt dann gestemmt.
Wie viele Menschen sind jetzt bei Keinheit?
Wir sind jetzt insgesamt 12 Personen. Genau, aber das hat sich jetzt auch mit der Zeit ergeben. Also wir sind auch mit einem kleineren Kern gestartet für das Filmprojekt, aber dadurch, dass wir jetzt auch mehr Workshops geben und auch Podien sind, haben wir eben auch nochmal andere Freiwillige angesprochen, die mehr Lust haben auf Workshop-Konzeption beispielsweise.
Was waren denn große Herausforderungen bei euren bisherigen Aktivitäten? Oder gab es die nicht? Ging alles sehr leicht.
Es gab sicherlich zahlreiche Herausforderungen. Ich überlege gerade, welche. Ich denke, eine große Herausforderung war dann, als wir gesagt haben, wir möchten jetzt auch Workshops geben, wir möchten Räume schaffen, die einladen zum Zuhören, aber auch zum Austausch, dass wir uns erstmal in diese Förderlandschaft einlesen mussten und auch irgendwie da durchmanövrieren mussten, wo bekomme ich Funding her? Weil das Funding von der Kulturhauptstadt lief ja sehr zeitnah aus. Und wie können wir uns da gut auch aufstellen, dass wir gewisse Konzepte umsetzen können? Und da haben wir auch festgestellt, Netzwerke sind super wichtig, sind essentiell, vor allem im Osten. Wir haben festgestellt, dass die Funding- und Finanzierungslandschaft im Osten ein bisschen dünner aussieht als in den alten Bundesländern, dass das auch eine Herausforderung für uns ist. Und ja, ich glaube, das ist so mein Takeaway. Mhm. Hast du noch eine Herausforderung, Lisa?
Ihr habt ja dann auch einfach direkt angefangen, Workshops zu geben. Woher habt ihr die Selbstsicherheit genommen, das zu machen? Hattet ihr da schon vorher Erfahrung mit?
Zum Teil schon. Also wir bringen eigentlich alle im Team unterschiedliche Erfahrungen mit, die auch für das Ehrenamt jetzt relevant sind. Ob das nun Strategieentwicklung ist oder das Thema Moderation oder eben auch Workshop-Entwicklung. Also irgendwie bringen wir alle unterschiedliche Themen mit und in der Kombination ist es dann ein super reicher Schatz an unterschiedlichen Expertisen, die da im Raum sind. Also das ist schon mega cool und somit lernt man ja auch immer wieder voneinander. Genau, aber vieles mussten wir uns, wie gesagt, eben auch irgendwie anlernen. Aber das macht ja auch Spaß und motiviert ja auch, wenn man selbst noch was lernen kann.
Genau. Ich würde auch sagen, einerseits bringen wir Erfahrungen bereits mit. Ich habe auch schon vorher in der politischen Bildungsarbeit in Chemnitz ein bisschen was gemacht gehabt und war da aktiv in der Stadtgesellschaft. Aber wir haben uns dann auch bewusst Menschen gesucht, die uns unterstützen können in der Workshop-Konzeption und haben da ganz spannende Charaktere kennengelernt, zum Beispiel Anna Stiede, die auch Treuhand-Techno mit konzipiert hat und durchführt. Das ist auch ein Workshop-Konzept zur Abwicklung der Treuhand. Hat uns da sehr stark unterstützt und ich finde, das bezeichnet auch so ein bisschen unsere Arbeit, so ein Netzwerk schaffen nochmal von ostdeutschen AkteurInnen und da eben auch auf Expertisen zurückgreifen, finde ich super wichtig in unserer Arbeit, dieses gemeinsame Lernen und gemeinsam diese Themen voranzutreiben mit anderen, die sich auch dafür engagieren.
Ich würde schon sagen, dass wir auch einen Spirit zum Machen haben und vielleicht kann man auch noch dazu sagen, dass Vanessa und ich Schulfreundinnen sind, das heißt, wir kennen uns als Personen auch schon super lange und wissen, dass wir auch super miteinander arbeiten können und das Projekt hat sich ja auch aus einem Freundinnenkreis irgendwie ist herangewachsen und ich finde, das gibt auch nochmal viel Vertrauen in die anderen Personen mit. Ja.
Ist es manchmal schwierig, dass das Team jetzt aber so ein bisschen auseinandergeht von der Lokalität her? Also ihr seid ja in ganz Deutschland und auch in Brüssel, habe ich gehört, aktiv.
wir sind ja Digital Natives. Nee, wir machen ganz viel digital, was eigentlich auch super klappt. Genau, wir haben regelmäßige Teamtreffen, die online stattfinden, arbeiten auch an unterschiedlichen Workshop-Konzepten beispielsweise im digitalen Raum. Und klar wäre es schon auch schön, sich öfter mal vor Ort zu sehen. Aber ich finde, mittlerweile machen wir das auch ganz gut, dass wir immer wieder versuchen, Räume zu schaffen, wo wir als Team zusammenkommen und dann eben an der Strategieentwicklung vor Ort gemeinsam arbeiten. Und wenn das nicht immer bei jeder Person klappt, aber wir versuchen dann auch immer alle mitzunehmen und dann sind eben zwei Personen noch digital mit dabei. Aber genau, das klappt eigentlich ganz gut. Und ich finde es auch eher eine Bereicherung, wenn die Menschen, die dabei sind, woanders wohnen, weil sie eben dann wiederum andere Erfahrungen mitbringen oder eine andere Konfrontation mit dem Thema aus Deutschland.
Die Filme sind ja jetzt abgeschlossen, aber wann kann das breite Publikum diese Filme denn sehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann so viel sagen. Wir möchten dieses Jahr auf jeden Fall online gehen. Unsere Deadline, unsere interne Deadline ist der Sommer, dass wir da fertig sind mit dem Cut. Wir würden sehr, sehr gerne eine Premiere machen. Wird wahrscheinlich auch eher in Chemnitz stattfinden, weil das Team hier based ist und von unserer bisherigen Vernetzung da auch Räume da sind, die wir nutzen könnten. Und dann möchten wir auch in eine Mediathek online gehen. Da sind wir gerade im Austausch und schauen, wo wir andocken können und hoffen dann spätestens im Herbst wirklich online zu sein mit der Seriendokumentar. Und wir hoffen dann spätestens im Herbst mit der Seriendokumentation online zu gehen.
Okay, dann ist das Projekt Filme damit ja dann so gut wie abgeschlossen. Wie soll es dann weitergehen? Heute haben wir uns hier getroffen, um darüber zu reden, mit Akteurinnen gerade aus dem ostdeutschen Bereich. Was nehmt ihr mit? Wo soll es hingehen?
Genau, wir haben uns heute getroffen, um an der Vision und Mission von Keinheit zu arbeiten. Und du hast recht, das Filmprojekt ist zwar bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen, aber gleichzeitig existiert der Film ja weiter. Also wir wollen ihn auch weiterhin nutzen als politisches Bildungsmaterial und darüber auch mit Leuten in den Austausch gehen. Das Thema Dialog ist für uns ganz wichtig, sowohl generationsübergreifend, das hat Vanessa ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber uns ist es auch wichtig, über das Thema Transformationsgeschichte in Ostdeutschland gesamtdeutsch zu sprechen, aber auch im europäischen Raum, weil ähnliche Wendeerfahrungen oder Umbruchserfahrungen ja beispielsweise auch in Polen und Tschechien aufgetreten sind.
Genau, und da suchen wir auch, sind wir aktuell mit europäischen PartnerInnen in Kontakt, um auch dort das Projekt weiterzudenken und Workshops durchzuführen. Gleichzeitig möchten wir die Sichtbarkeit ostdeutscher Themen medial weiterhin erhöhen und auch da eben, also vor allem junge Perspektiven einbringen und die Generation Z sprechen lassen. Denn diese Generation gestaltet gerade den Osten und hat jetzt die Chance und sollte die auch nutzen, diesen Osten lebenswert für alle zu gestalten, dass wir nicht sagen müssen, ich muss jetzt studienbedingt wegziehen, ich muss jetzt arbeitsbedingt wegziehen, weil im Osten funktioniert das für mich nicht. Oder ich muss hier wegziehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier als migrantisch gelesene Person eben nicht leben kann. Und ich finde, da müssen wir gemeinsam daran arbeiten und wollen auch dazu aufrufen, dass wir diesen Osten für uns mit Zukunftsperspektiven füllen.
Könnt ihr das konkretisieren? Was sind das für Workshops, die ihr gemacht habt bisher? Und was wollt ihr noch machen?
Wir haben bisher tatsächlich nur zwei Workshops gegeben. Einmal beim BPB-Bundeskongress und einmal beim N5-Symposium. Genau, bei dem einen haben wir auch den Film als Diskussionsgrundlage genutzt, um dann zu dem Thema rechte Strukturen im Osten, also über Zukunftsperspektiven ins Gespräch zu kommen. Und im zweiten Teil haben wir, oder in dem zweiten Workshop haben wir versucht, über das Thema Generationen in Ostdeutschland und wie unterschiedliche Erfahrungen auch wahrgenommen werden, genau das zu adressieren, weil es eben auch innerhalb des Ostens Stereotype übereinander gibt, die man aufbrechen sollte, um eben auch dieses diverse Bild vom Osten zu verstehen.
Was mich auch immer noch interessiert, ist diese Sache mit der Generation Z. Warum dieser Fokus auf diese Generation? Was ist mit denen, die noch jünger sind beispielsweise?
Für uns war es wichtig, mit der Gen Z zu arbeiten, weil wir für uns erkannt haben, dass wir uns nicht unbedingt hundertprozentig in dieser Nachwendegeneration wiedergespiegelt sehen oder in den Erfahrungen, die ja auch schon zum Teil ein Sprachrohr haben durch unterschiedliche Netzwerke oder unterschiedliche Bücher, die jetzt veröffentlicht wurden, beispielsweise von Valerie Schönjan, Ostbewusstsein oder von Hendrik Bolz, Nullerjahre. Das ist so eine bestimmte Generation, die mittlerweile medial präsenter ist, natürlich im gesamtdeutschen Kontext trotzdem nicht bei ihm bekannt, aber wir denken uns, wir sind noch mal jünger als die und wir machen trotzdem noch ähnliche Erfahrungen und das wollten wir widerspiegeln, dass es eben noch jüngere Menschen gibt als die, die, sagen wir mal, zwischen 80 und 90 geboren sind. Genau, und uns das Thema, was hat diese Nachwendezeit für Spuren hinterlassen, trotzdem bewegt.
Genau, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Wir sind selbst der Generation Z angehörig, können auf Grundlage dieser Erfahrung oder sind auf Grundlage dieser Erfahrung sprechfähig und wollten mit anderen erstmal in den Austausch gehen und haben gemerkt, das interessiert noch viel mehr als nur uns zwei und wollten dann eben ja, diese Erfahrung auch widerspiegeln.
Und was ist mit der noch jüngeren Generation, mit den Millennials? Warum? Die haben ja wahrscheinlich noch kein Sprachrohr. Ist Millennials das richtige Wort?
Nee, Alpha. Das ist Generation Alpha. Eine noch jüngere Generation, da haben wir aktuell weniger Zugang, weil wir selbst nicht dieser Generation angehören, logischerweise. Wir merken aber, ich kann jetzt halt nur für meine Schwestern und mich reden.
Also die Generation Z, meinte Vanessa ja vorhin schon, geht ja bis 2012. Also die, die auch 2012 geboren sind, das ist ja schon.
Ach, die geht so weit. Ach so.
Genau.
Okay.
Aber bisher arbeiten wir vor allem mit denen, die zwischen 18 und jetzt 26 sind, also die auch volljährig sind. Mhm. Genau.
Ja, ich glaube, darunter die Jüngeren, ich weiß nicht, ob das mit rein soll oder nicht, die haben ja auch noch ganz andere Problematiken. Wenn du so upcoming bist oder im Upbringing, also wenn du gerade am Heranwachsen bist, hast du, glaube ich, nochmal auch andere, krassere Identitätsfragen.
Die aber gerade mit dem Thema Osten aber auch zusammenhängen können, natürlich.
Ja,
ne?
Na klar. Okay. Vielleicht denken wir nochmal kurz drüber nach.
Ihr könnt auch länger drüber nachdenken, ihr müsst es ja nicht heute beantworten.
Also bei mir war es jedenfalls so, dass ich mich mit meiner ostdeutschen Identität auch erst auseinandergesetzt habe, als ich dann ins Studium gegangen bin oder als ich irgendwie fertig war mit der Schule, weil in der Schule hatte man halt irgendwie auch seine Bubble und da war es eben nie Thema, dass man ostdeutsch ist, sondern man war halt einfach deutsch in dem Sinne. Oder hat das vielleicht gar nicht so für sich identifiziert, was man überhaupt ist oder wo man herkommt und was Herkunft eigentlich bedeutet.
Ich glaube, was wir sagen können ist, wenn wir mit anderen aus unserer Generation erstmal sprechen, haben wir gemerkt, diese Ostdeutschwertung passiert ja immer in Auseinandersetzungen mit Menschen, die nicht ostdeutsch sind, also mit Menschen, die aus den alten Bundesländern kommen oder westsozialisiert sind oder westsozialisierte Eltern haben. Und erst in dieser Fremdzuschreibung, dass wir aus dem Osten kommen, haben wir gemerkt, dass wir uns selbst dann auch als ostdeutsch wahrnehmen und haben begonnen, das zu reflektieren. Gibt es ja auch diesen tollen Begriff des Othering, also als etwas anderes gemacht werden. Und ich glaube, erst an diesem Punkt oder sehr viele Personen merken in diesem Punkt dann, okay, ich bin vielleicht auch ostdeutsch. Und ich denke, deswegen hatten wir noch nicht so den Zugang zu einer jüngeren Generation, weil viele das erst haben, wenn sie zum Beispiel wegziehen aus dem Osten zum Studium. Was man aber auch nicht herunterspielen darf, ist, dass dieses Othering ja auch medial passieren kann. Man kann ja auch medial abgewertet werden oder medial zu dieser anderen Gesellschaft gemacht werden, die nicht zur Gesamtgesellschaft gehört. Und ja.
Findet ihr es wichtig, dass man sich zu seiner ostdeutschen Identität stellt, findet? Und warum sollte man das tun?
Also Identität ist ja was ganz Vielschichtiges. Und verschiedene Identitäten können nebeneinander existieren, also so multivalent sein. Sie können aber auch ambivalent sein. Und ich denke, Identitäten sind ständig in Aushandlung. Und man, also in meinen Augen muss man sich nicht explizit als Ostdeutsch fühlen und alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es immer noch Menschen gibt, die sich so fühlen und auch die müssen repräsentiert werden. Und ich denke, das ist wichtig zu benennen, dass Identitäten vielschichtig sein können und auch parallel existieren dürfen. Aber niemand muss sich jetzt als sagen, ja, ich bin jetzt Ostdeutsch und wir erwarten das jetzt von allen, sondern es geht eher darum, zu reflektieren, Strukturen zu hinterfragen, geschichtliche, gewachsene Strukturen zu hinterfragen auch.
Okay, dann würde ich schon zu meiner Abschlussfrage kommen, außer ihr wollt noch irgendein Thema ansprechen. Nämlich die Frage, die wir immer zum Schluss stellen, ist nämlich, was denn euer Lieblingsort im Osten ist? Oder Lieblingsorte? Kann auch eine Mehrzahl sein. Manchmal kann man sich auch nicht entscheiden.
Für mich jetzt schon Leipzig oder auch die Leipziger Umgebung, einfach weil ich da groß geworden bin und ja, jetzt ja einfach woanders wohne und für mich ist es immer ein richtig wohliges Gefühl, auch zurückzukommen und ja, es fühlt sich einfach gut an, da zu sein. Mittlerweile aber auch Chemnitz. Ich hatte vorher kaum Chemnitz-Bezug, aber durch das Kanal-Projekt und auch Vanessa, die hier wohnt, habe ich jetzt viel mehr Zugang zu der Stadt bekommen und finde es ja auch, finde es auch schön, hier zu sein.
Ich würde sagen, es gibt viele Orte in Ostdeutschland, an denen ich mich sehr wohl fühle. Ich sage immer, dass Chemnitz lieber auf den zweiten Blick war. Man ist über Umwege zum Studium hierhin gezogen. Ich bin immer wieder zurückgekommen. Diese Stadt hat mich nicht losgelassen und ich lebe sehr, sehr gerne hier. Aber auch, weil man am Wochenende sehr gut ins Erzgebirge fahren kann und dort wirklich fantastisch wandern gehen kann. Und ich finde, das ist auch ein sehr großer Vorteil von dieser Region. Ansonsten schließe ich mich Lisa an. Das Leipziger Neuseenland im Sommer. Fantastisch. So viele Seen. Du kannst so schön baden gehen und mit dem Rad dort fahren. Ja, also für uns sind es so die Orte.
Ja gut, dann vielen Dank für das Interview.
Danke dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Heute gibt es mal wieder ein Track zum Abschluss der Folge von Teilnehmern des Filmprojekts in Keinheit. Der Track heißt Treuhand, kaltes Export von Subohm.